DW Menschen und Märkte.
Entspannung im Handelsstreit, Nervenkrieg beim Brexit, gute Zahlen vom Arbeitsmarkt, Dieselklagen gegen VW und Abschluss mit Schulden. In den USA sind Studentenkredite auf Rekordhoch. Das sind unsere Themen im Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker. Herzlich willkommen. Im Handelskonflikt zwischen den USA und China herrscht derzeit Waffenruhe. Bis Ende Februar soll es keine weiteren Zollerhöhungen geben. Stattdessen wird verhandelt. Die erste Runde ging heute in Peking zu Ende. Einen Durchbruch gab es zwar nicht, aber dass einen Tag länger verhandelt wurde als geplant, gilt als gutes Zeichen. Axel Dorloff.
Die Verlängerung der Gespräche um einen Tag habe gezeigt, wie ernsthaft beide Seiten verhandelten, sagte Chinas Außenamtssprecher Lu Kang. Die Gespräche seien gut verlaufen, so Ted McKinney, stellvertretender Landwirtschaftsminister der USA. Eine Annäherung hat es also offenbar gegeben, einen Durchbruch aber nicht. Die USA beklagen in China unzureichenden Marktzugang, unfaire Wettbewerbsbedingungen und Technologieklau. US-Präsident Donald Trump möchte außerdem das riesige Handelsdefizit mit China abbauen. Seit Montag ging es bei den Gesprächen in Peking deshalb vor allem um mögliche Zugeständnisse Chinas. Konkrete Details und Termine für die nächste Verhandlungsrunde sollen aber erst in Kürze bekannt gegeben werden. Die Handelsgespräche waren die ersten direkten Verhandlungen seit dem Ende des G20-Gipfels in Argentinien. Damals hatte sich US-Präsident Trump mit China-Staats- und Parteichef Xi Jinping darauf verständigt, vorerst auf neue Sonderzölle zu verzichten. Die USA haben ein Ultimatum von 90 Tagen gestellt. Wenn China innerhalb dieser Zeit die Handelsbarrieren nicht abbaue, sollen Zölle erneut steigen. Seit Juli vergangenen Jahres überziehen sich die beiden größten Volkswirtschaften der Welt mit Sonderzöllen. Der Handelskonflikt dämpft bereits die Stimmung an den Finanzmärkten. Experten warnen vor den Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, sollte der Handelskonflikt noch länger andauern.
Axel Dorloff über die erste Runde der Handelsgespräche zwischen China und den USA in Peking. In London debattiert das britische Unterhaus von heute an über den Austrittsvertrag aus der EU, den die Regierung von Theresa May mit Brüssel ausgehandelt hat. Die Abstimmung ist für den kommenden Dienstag geplant. May betont, das Parlament müsse dem Vertrag zustimmen, andernfalls gäbe es einen Brexit ohne vertragliche Regelung mit allen wirtschaftlichen Gefahren, die das mit sich bringen könnte. Doch ob die Abgeordneten wirklich zustimmen, ist noch völlig offen. Und so steigt bei der EU in Brüssel die Nervosität. Andreas Meyer-Feist.
In Brüssel gibt es niemanden, der als erstes die Nerven wegschmeißen will. Da atmet man lieber nochmal kräftig durch und wartet ab. Aber zwischendurch gibt es in der EU dann schon mal echte Panikattacken. Was passiert, wenn die Briten Nein sagen zum Vertrag? Dann gibt es Chaos nicht nur an den Grenzen, sondern wohl auch einen kräftigen Wirtschaftseinbruch. Das fürchtet jedenfalls die EU-Kommission trotz Notfallplänen. Und das fürchten auch viele EU-Regierungschefs.
Wir haben alle das gleiche Ziel, Großbritannien genauso wie die EU-27, nämlich einen Hard Brexit zu vermeiden.
Falls das alles nichts hilft, Österreichs Kanzler Sebastian Kurz will den Austrittstermin notfalls um 2 oder 3 Monate verschieben, um Zeit zu gewinnen, erklärte der österreichische Kanzler bei einem Besuch in Berlin der Tageszeitung Die Welt. Elmar Brok, der CDU-Politiker, der in der Europäischen Volkspartei den Brexit genau beobachtet, hält davon aber nichts. Denn auch in diesem Fall gilt für Brok:
Es wird nicht eine Neuauflage von Verhandlungen geben.
Anders wäre es, wenn sich die Lage in Großbritannien grundlegend ändern würde, durch Neuwahlen oder durch eine zweite Brexit-Abstimmung.
Theresa May hat ja gesagt, es gibt 3 Möglichkeiten, harter Brexit, diesen Deal oder No Brexit, dafür braucht man ein Referendum.
Wahrscheinlichkeit eher gering. Die britische Premierministerin Theresa May machte unlängst in der BBC noch einmal klar:
The referendum result.
Nach der Devise mein Deal oder kein Deal, auch wenn er nicht perfekt sei.
Don't let the search for the perfect become the enemy of the good.
Andernfalls werde es am Ende vielleicht gar keinen Brexit geben.
The danger there is actually we end up with no Brexit at all.
Hopp oder Top in London. Dagegen sprechen aber Spekulationen in der britischen Presse. Die britische Tageszeitung The Telegraph vermeldete unlängst, britische Diplomaten hätten in Brüssel vorgefühlt, ob man bereit sei, den Austrittstermin zu verschieben, weg vom 29. März. Ohne Scheidungsvertrag würde wohl völlige Rechtsunsicherheit herrschen. Lieferketten würden unterbrochen. Es müsste sofort eine Zollabfertigung geben. Und ob die Deutschen, die in Großbritannien leben, studieren und arbeiten, das dann noch tun können ohne Probleme, wäre zumindest mit einem großen Fragezeichen zu versehen. Als Deadline für eine Lösung gilt die Europawahl. Da machen die Briten nicht mehr mit. Und in Brüssel heißt es, wenn die da nicht mehr mitmachen, können sie auch schlecht noch in der EU bleiben. Die EU bereitet sich mit Notfallplänen auf das Schlimmste vor. Zumindest der Geldverkehr soll normal weiterlaufen, egal was passiert. Problem, am Ende hängt das nicht nur von Brüssel ab, sondern auch von London. Aber mit Großbritannien würde die EU da nicht viel mehr verbinden als die gemeinsame Vergangenheit. Klar ist, der Brexit-Showdown wird zum Nervenkrieg zwischen Brüssel und London, wenige Tage vor der entscheidenden Abstimmung im britischen Parlament.
Gute Nachrichten kamen heute vom Europäischen Statistikamt Eurostat in Luxemburg. Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist demnach auf den tiefsten Stand seit 10 Jahren gefallen. Noch besser sieht es in der gesamten EU aus. Allerdings sind die Unterschiede in den einzelnen Ländern extrem. Holger Beckmann.
Die Arbeitslosigkeit in Europa ist so niedrig wie seit über 10 Jahren nicht mehr. Zumindest, wenn man nur die Staaten der Währungsunion betrachtet. In diesen 19 Ländern ist die Erwerbslosenquote im November auf insgesamt 7,9% zurückgegangen. Einen Monat vorher waren es noch 8%. Es ist der niedrigste Stand seit 2008. Damals nahm die internationale Finanzkrise ihren Anfang, die auch die Konjunktur in Europa hart traf. Mit einer Rekordarbeitslosigkeit vor allem in den südeuropäischen Staaten. Besonders junge Menschen hatten dort kaum Perspektiven, eine regelmäßige Beschäftigung zu finden. Mit der Euro-Rettung, der Niedrigzinspolitik und dem Anziehen der Weltkonjunktur besserte sich die Lage seit einiger Zeit wieder. Die derzeit vergleichsweise niedrige Arbeitslosigkeit spiegelt das wider. Die wenigsten Arbeitslosen gibt es in Tschechien, in Deutschland und in den Niederlanden, die meisten in Griechenland und Spanien. In der gesamten EU lag die Arbeitslosenquote im November bei 6,7% und damit unverändert zum Vormonat. Viele Experten halten einen noch weiteren Rückgang für unwahrscheinlich, da die Konjunktur insgesamt wieder an Fahrt verliert.
Holger Beckmann über die Lage am europäischen Arbeitsmarkt. Der Dieselskandal über manipulierte Abgaswerte durch Volkswagen hat zu zahlreichen Klagen geführt. Wer haftet für den Wertverlust der Autos? Wer zahlt technische Nachrüstungen? In den USA sind all diese Fragen längst geklärt. In Deutschland noch lange nicht. Heute sollte das oberste deutsche Gericht eigentlich über eine Klage im Dieselskandal entscheiden. Doch daraus wurde nichts. Der Termin wurde abgesagt, weil sich die Parteien außergerichtlich geeinigt haben. Dahinter steckt Kalkül. VW schließt mit einzelnen Klägern Vergleiche, um Grundsatzurteile zu verhindern. Claudia Kornmeier.
Ihr Dieselauto hat Sonja Frech nicht lange Freude bereitet. Es gehört zu den Fahrzeugen, die vom VW-Abgasskandal betroffen sind. Sonja Frech hat deshalb den Autobauer verklagt. Am liebsten wäre ihr aber, sie müsste gar nicht auf ein Urteil warten.
Am liebsten wäre mir eine gütliche Einigung, wenn VW mir einfach den Kaufpreis zurückerstatten würde.
Da ist sie nicht die Einzige. Gut 3 Jahre nach dem Auffliegen des Abgasskandals sollte ursprünglich heute zum ersten Mal der Bundesgerichtshof über eine der zahlreichen Dieselklagen verhandeln. Erwartet wurde ein Grundsatzurteil, das für Betroffene und auch für die unteren Gerichte teilweise Rechtssicherheit geschaffen hätte. Doch dazu kam es nicht. Der Termin wurde abgesagt, weil der Kläger seine Revision zurückgenommen hatte. Der Grund dafür? Eine außergerichtliche Einigung. Über den Inhalt dieser Vereinbarung schweigen VW und der Kläger. Der Fall ist keine Ausnahme. Allein vor den Oberlandesgerichten in Stuttgart und Karlsruhe sind insgesamt um die 1000 Dieselfälle eingegangen. In Stuttgart konnten die Richter davon bisher erst 2 Fälle entscheiden. In Karlsruhe wurden rund 250 der Berufungen zurückgenommen. Vor den Zivilgerichten darf ein Kläger das. Die Prozessparteien bestimmen selbst, wie es weitergeht, nicht das Gericht. Für Dieselfahrer ist eine Einigung oft der schnellste und sicherste Weg, um entschädigt zu werden. Für die Justiz ist dieses Vorgehen dagegen ein Problem. Die Dieselfälle bedeuten eine Menge Arbeit für die ohnehin schon überlasteten Gerichte, wie Julia Kürz vom Oberlandesgericht Karlsruhe erzählt.
Wenn ein Verfahren terminiert wird, dann wird beim Oberlandesgericht die Entscheidung schriftlich vorbereitet. Das bedeutet, dass ein Entscheidungsentwurf erstellt wird, der dann auch Grundlage der Beratung ist.
Außerdem kommt es nicht zu einer Grundsatzentscheidung. Offene Fragen bleiben ungeklärt.
Die Vereinheitlichung der Rechtsprechung oder auch eine gewisse Rechtssicherheit, wie künftig entschieden wird, kann ebenso nicht geschaffen werden.
Neben den zahlreichen Einzelklagen gibt es auch noch die Musterfeststellungsklage gegen VW. Mehr als 300.000 Dieselfahrer haben sich diesem Musterverfahren angeschlossen. Das Ziel? Generelle Fragen zum Abgasskandal sollen geklärt werden, und zwar für alle, die mitmachen. Auch dort könnte am Ende ein Vergleich stehen. Der würde dann aber für alle Kläger des Musterverfahrens gelten, die mit der ausgehandelten Einigung einverstanden sind.
Claudia Kornmeier über die Dieselklagen gegen Volkswagen. In Deutschland ist der Besuch einer Universität vergleichsweise billig. Studenten zahlen allenfalls einen geringen Semesterbeitrag, der oft auch die freie Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln abdeckt. An der Uni Bonn etwa sind das 292 Euro pro Semester. Für das Studium selbst fallen keine Gebühren an. Völlig anders ist das in den USA. Hier müssen sich viele Studenten stark verschulden, um ihr Studium zu finanzieren, und noch nie war ihr Schuldenberg höher als derzeit. Einige befürchten deshalb schon eine neue Finanzkrise durch Studentenkredite. Andere sehen dagegen keinen Grund zur Aufregung. Sophie Schimanski berichtet.
Die Amerikanerin Toni Vincent hat vor 3 Jahren ihren Masterabschluss in Public Health gemacht. Für das Studium musste sie einen 6-stelligen Betrag als Kredit aufnehmen, noch bevor sie ihr erstes Gehalt ausgezahlt bekommen hat.
Bei meinem Abschluss hatte ich etwa $100.000 Schulden. 15.000 für meinen Bachelor an einer öffentlichen Uni und für den Master an der renommierten George Washington Uni musste ich nochmal $85.000 bezahlen.
Vincent arbeitet inzwischen als Programmmanagerin bei einer gemeinnützigen Organisation und koordiniert Projekte im Rahmen der öffentlichen Gesundheit. Nach 3 Jahren in ihrem ersten Job sitzt sie noch immer auf einem Schuldenberg von $80.000. Sie ist 32 Jahre alt und steht erst am Anfang ihrer Karriere. So wie 44 Millionen andere Amerikaner mit Studentendarlehen. Gemeinsam haben sie einen Schuldenberg von etwa $1,5 Billionen akkumuliert. Das ist rekordhoch. Laut einer Studie der amerikanischen Notenbank von Juni 2018 mussten 42% aller Studenten Schulden für ihre Bildung machen. Das ist jeder dritte Amerikaner. Durchschnittlich steht jeder von ihnen mit $20.000 bis $25.000 in der Kreide, nur wegen Studentenschulden. John Fansmith ist Direktor des Universitätenverbandes American Council on Education. ACE vertritt 1.800 Universitäten im ganzen Land. Er erklärt das Allzeithoch so.
You know, one of the reasons student debt is growing as an overall amount.
Es studieren eben mehr Amerikaner als früher. Das ist keine schlechte Entwicklung. Mehr Studenten bedeutet eben auch mehr Studentenkredite insgesamt.
Tatsächlich waren im Herbst 2018 knapp 20 Millionen Studenten an amerikanischen Universitäten eingeschrieben. Knapp 5 Millionen mehr als im Herbst 2000. Ein weiterer Grund für die Explosion von Studentenkrediten ist aber auch, Studieren ist im Laufe der Jahre immer teurer geworden. Die Kosten haben sich in den 30 Jahren seit 1988 je nach Collegeform und Länge des Studiums vervierfacht. Ein bedeutender Teil der Schuldner kann schon nach 2 Jahren nicht mehr zahlen und es kommt zum Zahlungsausfall. Konstantin Janeles unterrichtet Finanzen an der New Yorker Universität und hat sich in seiner Forschung auf Studienkredite spezialisiert.
Sehr viele Studenten haben Probleme, die Schulden zu begleichen. Von den 44 Millionen verschuldeter Studenten zahlen 10% ihre Schulden nie zurück. Das ist eine hohe Quote.
Der Gläubiger ist in 90% aller Fälle der Staat. Für die 10% der Studenten, die ihre Schulden nicht begleichen können, springt also der Steuerzahler ein. Der Trend zeigt in eine beunruhigende Richtung. In Zukunft werden immer mehr Studenten nicht in der Lage sein, ihre Darlehen zurückzuzahlen. Die Ausfallquote könnte bis 2023 auf 40% ansteigen. Das geht aus Zahlen des Brookings-Instituts hervor. Konstantin Janeles.
So we're definitely concerned. The only point.
Ich bin sicherlich beunruhigt. Die Verschuldung von Studenten ist ein großes Problem, politisch und auch aus wirtschaftlicher Perspektive. Aber es gleicht eher einer Krankheit, die sich noch lange hinziehen wird. Ich rechne nicht mit einem Moment der Eskalation.
Doch den Amerikanern bleibt auch nicht viel anderes übrig als ein höherer Abschluss. Bis 2020 werden 65% aller Stellenangebote mindestens einen Bachelor-Abschluss erfordern. Das sagt eine Studie der Georgetown-Universität von 2013. Der Schuldenberg der amerikanischen Studenten kann langfristig Auswirkungen auf die Wirtschaft haben. So hoch verschuldet kaufen junge Menschen weniger Autos, Häuser und konsumieren insgesamt weniger. Das sagt auch der Chef der amerikanischen Notenbank Jerome Powell hier bei einer Rede vor dem Kongress im vergangenen März.
Studien zeigen, dass es bereits negative Effekte auf die wirtschaftliche Lage derer gibt, die ihre Schulden nicht abbezahlen können, denn es schadet auch ihrer Kreditwürdigkeit. In der Zukunft könnte sich das durchaus zu einem makroökonomischen Risiko entwickeln, je größer der Schuldenberg wird. Und dann könnte es sogar das Wirtschaftswachstum verlangsamen.
Die Regierung unter Barack Obama wollte deshalb einem Teil der Studenten helfen mit dem Student Loan Forgiveness Programm. Denjenigen, die im öffentlichen Dienst arbeiten, sollte ein Teil der Schulden erlassen werden. Doch nun gab das Bildungsministerium bekannt, dass unter der Regierung Trumps 99,5% dieser Anträge abgelehnt wurden. Die derzeitige Regierung will das Programm ganz auslaufen lassen.
Mit diesem Bericht über Studienkredite in den USA von Sophie Schimanski sind wir am Ende der Sendung. Lena Hille war in der Technik, Andreas Becker am Mikrofon. Danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.